Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
In Wimbledon läuft die Qualifikation, in Eastbourne und in Mallorca, da gibt es zwei ATP-Turniere. Aber wer wären wir, wenn wir da hingucken würden? Wir gucken eher auf die 25.000er-Turniere, wir gucken auf drei Turniere im Baskenland. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner, hier powered by Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, bei mir wieder mit dabei der Macher von TennisTourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Kaixo Andreas.
Ja, gleich mal, liebe Mithörende, das war Spanisch.
Baskisch. Oh. Ich hoffe, es war Baskisch.
Ja, siehst du, du bringst uns in Teufelsküche hier.
Allerdings.
Die beiden ATP-Turniere, die hast du links liegen lassen. Du hättest auch nach Mallorca fliegen können, aber was hast du getan? Du bist letzte Woche ins Baskenland geflogen. Warum zur Hölle zu drei Turnieren oder... Es ist ein Swing von drei Turnieren im Baskenland. Warum hast du dich dafür entschieden? Einfach, weil du es konntest, oder?
Ja, und weil es eine richtig coole Location ist. Also ich weiß nicht, wer mal im Norden Spanien schon mal unterwegs war. Da kann man ja im Endeffekt vom Baskenland bis weiter westlich über Asturien, Kantabrien, dann bis nach Galizien fahren. Und gerade im Nordosten, im Baskenland, gibt es ja wunderschöne Küsten. Und es finden eben jetzt gerade in diesen Wochen ein dreiwöchiger Swing in der Biscaya statt. Und wo Urlauber gerne hingehen, da bin ich natürlich auch gerne. Und das noch in Verbindung mit Tennis. Was will man mehr?
Ja, es ist auf jeden Fall so. Tennis sollte man immer gucken, wenn man irgendwo unterwegs ist. Man sollte sich auf jeden Fall den ITF-Kalender anschauen und dann danach entscheiden, welche Urlaubsziele man anfliegt. Und du hast es jetzt das letzte Wochenende dann in Mungia probiert. Das zweite ITF Laukaris. Erzähl mal ein bisschen darüber.
Ja, du hast schon gesagt, findet eigentlich in der Stadt statt, die jetzt abseits der touristischen Trampelpfade ist. Mungia eher eine industriell geprägte Stadt, die ungefähr 15 Kilometer von Bilbao entfernt liegt und dann auch nochmal 15 Kilometer dann weiter hin zur tatsächlichen Küste liegt. Es gibt da aber einen kleineren idyllischen Park und mehr oder weniger dort findet auch das Turnier statt in dieser Anlage, die auch ein Golfresort mit beherbergt. Und die Besonderheit liegt darin, dass es ein Indoor-Clay-Event ist. Und ich weiß ja nicht, auf wie vielen Indoor-Clay-Events du schon warst. Übrigens, Porsche Arena zählt nicht.
Das wollte ich gerade sagen. Es gibt nur diese eine Arena für mich, die Indoor-Clay anbietet. Auf wie vielen, also beim Davis Cup habe ich das sicherlich schon erlebt, aber ansonsten Turniere Indoor-Clay, weiß ich gar nicht.
Ja, die sind tatsächlich sehr spärlich gesät. Und in Spanien, wo... Ich habe jetzt mal gezählt, rund 40 ITF-Turniere lediglich auf der Herrentour stattfinden. Es ist das Einzige, was eben auf überdachten Sandplätzen stattfindet. Und das war schon mal so eine Art Besonderheit für mich. Es gibt ja auf der Challenger-Tour da berühmte Turniere, einmal in Maia in Portugal zum Ende des Jahres immer. Und jetzt auch in diesem wunderbaren Ort in Ungarn, den du kennst, wo du auch mal warst, den ich nicht aussprechen kann. Auch dort gibt es, glaube ich, ein Indoor-Sandplatz-Turnier. Aber sie sind insgesamt sehr, sehr, sehr selten und das war für mich allein schon Anlass, dorthin zu gehen und das war wirklich interessant, denn ist schon, kreiert eine besondere Atmosphäre, wie ich finde, auch wenn dieser Court oder diese Halle dann an drei Seiten offen war, aber natürlich eben überdacht und gibt dann so ein besonderes Klangerlebnis und überhaupt, finde ich eine relativ interessante Atmosphäre. Die Plätze waren gut gefüllt, die Zuschauer haben das super angenommen und ich fand es spannend.
Shekesh Verher war in Ungarn.
Ja. Ich wusste es, danke.
Ja, also da bin ich mir auch nicht sicher, ob es richtig ausgesprochen ist, aber es ist auf jeden Fall dieser Ort in Ungarn und das wollte ich der Komplettheit halber noch mit da reinbringen. Auf jeden Fall Indoor Clay ist eine spannende Geschichte. Wie gesagt, ich habe es bei Davis Cup und bei Fed Cup / Billie Jean King Cup schon erlebt, aber nicht bei einem ATP-Turnier. Und wenn du sagst, die Porsche Arena ist raus, dann kann ich halt nur das anbieten. Was bei der Porsche Arena ja ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass der Platz nicht gewässert werden muss. Da muss er gewässert werden, oder?
Ja, genau, richtig. Da wird schon gewässert. Es gab auch viele, viele Bad Bounces. Das hat man also einige gesehen. Das, ich glaube, die Plätze waren jetzt nicht so im besten Zustand, glaube ich, für die Spieler. Aber es hat auch damit, glaube ich, zu tun, dass natürlich das ja ursprüngliche Idee der Überdachung der Plätze dafür eigentlich gedacht ist, da es im Norden Spaniens sehr häufig regnet. Mhm. Und dahingehend macht es natürlich Sinn, dort eben auch eine Indoor-Veranstaltung zu machen, um dem Risiko auszuweichen, dass es eben dort aufgrund von Niederschlägen dann auch zu Spielverzögerungen und so weiter eben kommen könnte. Nur war es eben so, dass der Regen in dieser Woche sich komplett verzogen hatte. Ich habe den Wetterbericht ein bisschen studiert, da war die Woche vorher war es tatsächlich nicht so gut, aber in der Woche, wo dieses Turnier stattfand, waren Temperaturen dann über 30 Grad und das hat dann natürlich auch zu einer sehr schwülen, aufgeheizten Gemenge dort innerhalb dieser Arena dann irgendwie geführt. Also Arena ist ein bisschen zu viel, aber ich würde mal sagen innerhalb dieser Halle. Ja, und ich glaube, das hat den Plätzen dann vielleicht auch nicht immer so ganz gut getan. Sie mussten tatsächlich gewässert werden, das stimmt.
Das Turnier wurde bestimmt von zwei Spielern, einer aus Portugal und einer aus Spanien. Auf der einen Seite Enrique Rocha aus Portugal und auf der anderen Seite Pedro Vivas Marcos. Und Pedro Vivas Marcos, den hatte ich in den letzten Jahren immer mal wieder so auf ITF Draws etc. gesehen. Und dann habe ich ihn jetzt auf diesem Draw gesehen und habe mir dann einmal angeguckt, Mensch, wo ist er denn, was hat er denn die letzten Monate gemacht? Weil diesen Namen hatte ich lange nicht mehr gelesen. Und dann stellte ich fest, er war ein Jahr lang nicht dabei. Und warum er nicht dabei war und was er in der Zeit gemacht hat und wie er im Moment seinen Profi-Tennis sieht, das hat er Florian Heer im Interview erzählt. Und das Interview, das hört ihr hier.
First of all, obviously not the result you were looking for, but what made the difference in this final today?
Well, I think he was more aggressive than me and I just couldn't take the ball out of his forehand. He was dictating every point. I was just running around trying to stay in there, but he was just better today.
How would you rate the entire week here for you?
Well, I mean, it was a very good week. I'm feeling very confident. My level's pretty high. Just need to take one more step in these kind of matches and believe in me.
Maybe you can tell us a bit about you, because I think you representing you're playing college tennis or play college tennis in the US and are based in Mallorca. Could you tell us a bit about your situation, practice situation?
Well, I was for 4 years at Rafa Academy, and then 2 years ago I decided to go to the US and just keep practicing while I learn my degree in economics.
Okay.
And yeah,
and you graduated, and then
no, I still have 2 more years there. Yeah, and yeah, I'm just gonna keep trying to get my degree and try to improve, and then I wanna pursue a pro career.
So that's the reason that you only played a couple of tournaments this season, right? Because you're still based in the US, actually.
Yeah, I came back 3 weeks ago and started playing tournaments right away. So by far, it's been a pretty good summer.
How would you see the difference between college tennis and the pro circuit?
Well, I would say level wise it's pretty similar. It's just more about here is a bit more calm, people are less intense. I would say level is very similar.
And what are your goals maybe for the rest of the season or for the next couple of months? How would your schedule look like?
Well, I just want to keep playing tournaments, as many tournaments as I can before I leave to the US again. Maybe play some club matches as well in Germany.
Oh, okay. So you play?
I play for Bremen.
Oh, for Bremen, okay.
And yeah, just keep playing tournaments, try to get the best ranking I can with the few tournaments that I can play, and then we'll see.
But he will stay here for the next week and playing him back here as well, right?
Yes.
Maybe just to clarify, you're from Mallorca. Where in Mallorca?
I'm from Mallorca, Palma, the capital.
Palma,
yeah.
Okay.
I'm from Palma and I've been practicing there my whole life.
Okay, so you will keep going like this, and you will be at the Rafa Nadal Academy for a couple of times when you have the chance to practice there.
I haven't been in Mallorca since I came back from the US, so I don't really know where my base is right now, but I would say, probably there I can have a few practices.
Okay, perfect. Thanks a lot. All the best. Cheers.
Pedro Vives Marcos, das ist eine ganz interessante Geschichte, dass er dann wirklich erstmal College vorgezogen hat vor der Profitour, weil viele Spieler, die dann College gespielt haben, sind ja vielleicht dann auch nebenher mal bei so kleineren Turnieren dabei. Er war ein Jahr lang gar nicht dabei.
Ja, also viele stecken ja die Karriere oder stellen sie hinten an. Da haben wir viele Beispiele dafür. Und er ist ja auch noch relativ jung, 22 Jahre alt, ist im Moment die Nummer 890 der Weltrangliste. Und du hast schon angesprochen, da ist natürlich noch wesentlich mehr Potenzial da, eben aufgrund der Nicht-Aktivität, wenn man so will, auf dem Pro-Circuit fehlen ihm natürlich die entsprechenden Weltranglistenpunkte. Aber der scheint richtig Spaß zu haben da in den USA. Spielt dort ja eben College-Tennis und ist bei der TCU University dann eben dort auch aktiv. Und jetzt eben noch ein bisschen mit seinen Degrees und mit seinem Abschluss beschäftigt. Und danach, glaube ich, kommt aber der große Angriff. Und er hat ja auch schon, wenn man so ein bisschen seinen Instagram-Account sich anschaut, da mit einigen Größen des Tennis Zirkus ja auch schon zusammen trainiert. Da sieht man Bilder im Training natürlich unter anderem mit Rafael Nadal an der Academy, weil er selber kommt ja eben auch aus Mallorca, aber auch schon mit Diego Schwartzmann und so weiter trainiert. Also da sind einige Bilder, die er davon eben auch gepostet hat. Und ich glaube, er hat da schon einen ganz guten Anschluss an die Szene gefunden. Und ja, wenn dann die Zeit es zulässt, dann wird er ganz bestimmt eben auch nochmal auf dem Pro-Circuit angreifen. Und ja, ich denke, da ist auch noch einiges drin. Da werden wir in den nächsten Jahren dann auch noch bestimmt von ihm hören werden.
Und in dieser Saison, das hat er ja erzählt, tritt er auch dann in der zweiten Bundesliga Nord an. Beim Bremer Tennisclub von 1912 e.V. ist er dort an 7 aufgestellt und wird ab dem 9.7., also traditioneller Start für die Bundesliga, Tennis-Bundesliga und zweite Bundesliga, ist der Sonntag, der Zwischensonntag in Wimbledon. Und dort wird er zum ersten Mal antreten für sein Team Bremer TC und dort spielen sie in Köln. Und der Bremer TC ist besetzt mit unter anderem Imanol López Morillo und Marino Viela Martinez. Aber zwei Namen möchte ich dir auch noch erzählen, die dabei sind, die ich auch lange nicht mehr gehört habe und gelesen habe. Alexandre Metrevedi aus Georgien ist dort an 3 und Hans Podlipnik Castillo. Kannst du dich an den noch erinnern?
Ja, kenne ich, natürlich. Aber tatsächlich lange nicht mehr gehört. Hast du das verfolgt, was da passiert ist?
2019 hat er seine Karriere beendet und spielt jetzt nur noch so halt so Vereinstennis.
Ah ja, okay, das macht Sinn. Wenn man damit sich noch Geld verdienen kann, ein bisschen für die Portokasse, ist das allemal gut. Tatsächlich, ja, ist an mir vorbeigegangen. 2019 liegt schon ein paar Jahre her. Hätte man eigentlich mitnehmen können.
Definitiv. Und jedenfalls, der spielt da beim Bremer TC und da spielt auch Pedro Vives Marcos mit dabei. Und der hat das Finale verloren. Im Finale hat er gegen Henrique Rocha verloren mit 6:3 und 6:4. Und Menschen, die vielleicht mal dann auch den Frühjahrsswing erlebt haben in diesem Jahr mit den ganzen Sandplatzturnieren, die haben den Start, quasi Start der Sandplatzsaison in Estoril vielleicht gesehen. Und dort hat er auch gespielt. Dort hatte er eine Quali-Wildcard bekommen und hatte sich durch die Quali durchgespielt und war ins Hauptfeld gekommen. Sein größter Erfolg bislang. Und dort hatte er dann allerdings gegen Bernabe Zapata Miralles verloren in 2 Sätzen. Hatte vorher aber Marte Valkusch und Ryan Penniston besiegt. Und auch Enrique Rocha stand dort im Interview zur Verfügung, Florian Heer. Und am Ende hört ihr dann noch einen Nachwuchsjournalisten. Das Interview hört ihr hier.
First of all, congratulations. Thank you. Big final, big win for you. What made a difference in this match today?
So I think I was a bit more prepared for the beginning of the match. I knew it was going to be a tense match. I played against him last week, so I knew him already, that the conditions were different than last week.
Yeah.
And I knew I could win this match this week in these conditions. I think I was the favorite. So I started really well the match and I tried to miss not so much, and he started missing some balls, and that made a lot of difference in the beginning.
Speaking about the conditions, it's not pretty usual to play indoor clay. How is it for you, or how was the experience?
I mean, we tennis players, we are always adapted to almost everything because we are always changing the surface. And last week I was playing in hard court. It was really hard.
Yeah.
It was fast, and it was like 38 degrees. So like this week, I practice 1 hour and then I'm here playing and against Juan Davos, one of the biggest kids that are going and growing. So I was all week a bit like preparing for each day and each final that I had during the week. So the surface, we are used to it. We always have to adapt to it, and we find the best way possible.
Is it easy for you? Because I saw a couple of bad bounces, I think.
Yeah, of course, Quay also always has it. Unless you're playing in Roland Garros, maybe it doesn't have that much. But in all the other courts, he always has some rebounds, so we are always taking care of it.
So now it's the second pro title. How does it feel?
So good as the first one. Huh?
Okay.
It's always a really good feeling, and I'm feeling really great. And the happiest I am is because of my level. I feel like I am with a great level right now. And last week I did semis and I could have done better. This week I won the tournament. Next week we'll see what I do. I'm very motivated, and I think I can do a great week again, and let's see.
Maybe can you tell us a bit about your practice situation, where you're based, and maybe describe your own game style. What are your strengths? Yeah, what are your weaknesses?
I'm practicing right now in the Federation in Lisbon. They give me a lot of help. We have everything that we need to be a professional tennis player, and that's what I'm looking for. And right now my gameplay is based on my forehand almost. I think I have a really good forehand, and now I'm improving a lot my serve. I'm doing more drop shots, so everything is coming together. And I think my forehand is always my weapon, I'd say.
And you played your first ATP tournament in Estoril. How was the experience playing on home soil?
It was very nice. It was very nice. I was very happy for having the wild card for the qualies, and then getting through the qualies and getting to the main draw, played against the top 50 in the ATP tour. It was a great experience, and that's for what I'm practicing for. So it was a really good experience. And I'm pretty sure soon I will have a ranking to go there and to play ATP, so I'm really happy about it.
So what are your goals, and how will your schedule look like for the next couple of weeks?
I still didn't decide that very well. For now, we have a lot of tournaments in Portugal, also some challenges, so I'm going to try to play the best in the challenges. In the futures, we still have a lot of futures also in Portugal, 25K. I don't know really well the ranking that I'm going for, probably 400 and something, but I'm looking for maybe some qualies in challengers, some futures 25, so I'm doing a bit of both.
And maybe in Porto. I think you're from Porto,
yeah,
right?
Exactly.
Okay. So do you have a question?
Yes. How did you get a professional tennis player?
Yeah, with a lot of love and passion. That's that's my response.
Gracias.
Thank you very much, obrigado.
No worries. Der Nachwuchs muss ausgebildet werden, Florian. Wer war das?
Ja, das war mein Sohn. Der wollte unbedingt auch eine Frage stellen, und er hat gesagt, er möchte mit Reportern, um es wörtlich zu zitieren. Und dann habe ich gesagt, ja bitte, go for it.
Ja, und das hat er dann gemacht. Im perfekten Englisch hat er seine Frage gestellt. Und die Frage hat Enrico Rocha natürlich dann auch beantwortet. Und die Portugiesen können ja so ein bisschen Nachwuchs gebrauchen. Er ist Jahrgang 2004, also 19 Jahre alt. Und die Portugiesen können Nachwuchs gut gebrauchen, weil João Sousa, der hat seine besten Zeiten dann auch hinter sich und hat jetzt Ende Mai, glaube ich, sogar sein letztes Turnier gespielt. In Vicenza hat er noch gegen Vitali Sachko verloren. Ansonsten spielt er im Moment nicht mehr. Ich meine, er ist zurückgetreten. Und Nachwuchs ist schwer zu kriegen in Portugal.
Ja, es gibt noch so ein paar, so Nuno Borges, okay, das ist immer so die Frage. Also es sind ein paar natürlich mit dabei, die dort noch auftauchen, aber du hast recht, das ist jetzt nicht so, dass einem jetzt sofort jemand einfallen würde, der vor allem der ganz jungen Generation angehört, die jetzt aus Portugal stammen und hier jetzt irgendwie für Schlagzeilen sorgen. Aber bei Enrique Rocha, sagen wir Rocha oder Rocha?
Das weiß ich nicht, das musst du sagen.
Rocha wäre Spanisch. Bei ihm lässt sich aber schon andeuten, dass er da noch hohes Potenzial hat. Also das, was man sehen konnte, eine sehr, sehr starke Vorhand, sehr, sehr stark überhaupt von der Grundlinie, streut auch den einen oder anderen Stop ganz gerne ein. Also hat da ein sehr variantenreiches Spiel auch, einen unglaublichen Kampfgeist. Und ich glaube, er ist sehr, sehr straightforward, wenn es darum geht, dass er hier wirklich eben auch was erreichen möchte. Und hat mit dem Sieg ja jetzt eben auch die Top 500 geknackt, steht auf 490. der Weltrangliste, persönliches Career High, und war ja schon der zweite Erfolg für ihn. Hatte ja schon bereits in dieser Saison dann in Villarreal in Portugal schon mal ein M25er Turnier gewinnen können, das übrigens auf Hartplatz stattfindet. oder stattfand. Also das heißt, hat auch bewiesen, dass er auch auf unterschiedlichen Belegen, was ja auch im Interview thematisiert wurde, sehr gut zurechtkommt. Also ich glaube, er könnte einer sein aus der Abteilung You Heard Him Here First, wenn es mal darum geht, zumindest mal in den Top 100, sich als nächstes natürlich erstmal auf der Challenger-Ebene, dann aber auch ATP-Ebene, würde ich ihm tatsächlich zutrauen. Ich glaube, da ist noch einiges drin.
Nuno Borges ist im Moment 68 seiner Weltrangliste. Er ist siebtbester Portugiese. Frederico Ferreira Silva ist da noch. Gonzalo Oliveira ist da mit dabei. João Sousa noch auf Platz 313. Gastão Elias ist noch mit dabei. Pedro Sousa. Und dann kommt John Roger und hat dort im Moment Position 433. Und du sagst es, Career High nach diesem 25.000er Sieg dort in Mungia, was wir hier dann auch nochmal covern wollten. Es war durchaus mit interessanten Namen besetzt, unter anderem auch Stefanos Sakellaridis, einer von drei Geschwistern Sakellaridis, die auf der Profitour sich verdingen. Ich glaube, zwei auf der WTA-Tour und zwei Schwestern und einen Bruder sind das. Und Stefanos Sakellaridis hatte hier das Halbfinale erreicht. Sapfo Sakellaridis, wenn ihr die mal seht, die hat eine sehr, sehr bemerkenswerte Aufschlagbewegung.
Kannst du das beschreiben?
Sie wirft den Ball quasi maximal auf Kopfhöhe und dann schneidet sie den Ball so an. Also es ist kein normaler Aufschlag, den sie macht.
Ah. Und ist damit erfolgreich?
Ist damit, naja, was heißt erfolgreich? Aber sie kann damit auf jeden Fall auf der WTA-Tour, auf der ITF-Tour mithalten. Und ich gucke jetzt nochmal gerade, wo sie in der Weltrangliste steht. Sapfo Sakellaridis ist im Moment auf Platz 309 in der Weltrangliste.
Naja, das ist doch immerhin. Also das
ist auch erst 20 Jahre alt und vielleicht entwickelt sich der Aufschlag ja noch.
Wollte gerade sagen. Also, aber das ist dann manchmal schwer, sowas dann irgendwie auch rauszubringen. Aber man kann teilweise auch Schlagbewegungen oder Aufschlagbewegungen ja auch verändern. Gibt ja die einen oder anderen Spieler, die da sehr, sehr häufig daran arbeiten, dann auch wirklich, die auch im weiteren Alter dann auch nochmal versuchen, etwas Neues auszuprobieren. Und wenn man dann gerade mal Anfang 20 ist, da wird noch viel gebastelt und vielleicht auch teilweise noch an der Technik etwas verändert. Also,
ja. Ja. Definitiv. Auf jeden Fall ist dies die Geschichte rund um das M25 in Mungia. Was ist dein nächster Trip, den du hast? Karlsruhe soll ganz schön sein in dieser Jahreszeit.
Ja, Karlsruhe ist auch ganz schön. Ich wollte nur ganz kurz sagen, weil ich bin danach ja noch weitergefahren nach Baguio.
Ja.
Dort findet in diesen Tagen nämlich das eigentlich traditionsreichste Turnier dieses dreiwöchigen Basken Swing statt, nämlich die 38. Ausgabe der Open Kiroleta. Das ist ja auch so eine Besonderheit vielleicht nochmal dieses Turnierswings, weil man, wie gesagt, von Indoor Clay jetzt dann auf Hartplätze wieder wechselt. Also es ist ja nicht irgendetwas Durchgehendes, sondern es hat einfach was mit der geografischen Nähe zu tun, weniger etwas mit den gleichen Belegen, wo jetzt diese Turniere hier eben stattfinden. Und in Baguio, dort wird eben jetzt die Woche auf Hartplatz gespielt und das ist sehr traditionell, dieses Turnier. Dort findet immer im ersten Juli-Wochenende das Finale statt. Und das Turnier ist, dadurch, dass es sehr traditionsreich ist, rühmt sich natürlich auch mit den ein oder anderen Namen, die dort schon mit aufgeschlagen haben, unter anderem ein Jaume Munar, ein Roberto Bautista Agut oder eben auch Arthur Rinderknecht haben dort schon gespielt. Und vor allem hat dort Alberto Berasategui gespielt. Und zwar ist dort in jungen Jahren anscheinend auf den Plätzen in Baguio mit groß geworden und so wurde auch der Center Court nach ihm benannt und bis heute Berasategui ja noch der erfolgreichste baskische Tennisspieler überhaupt, glaube ich. Fällt keiner andere ein. 1994, glaube ich, Finale Roland Garros, 10 oder 11 ATP-Titel und war ja auch in den Top 10 der Weltrangliste zu finden. Also dem hat man hier quasi nochmal den Center Court gewürdigt und der ist eines der Aushängeschilder eben dieses Turniers da in Baguio und wo rundherum übrigens auch gerade ziemlich viel los ist, um jetzt nochmal einen sportübergreifenden Kontext zu schaffen. Denn was beginnt am Wochenende im Baskenland? Die Tour de France.
Ernsthaft?
Die Tour de France startet in Bilbao und wird unter anderem durch Baguio durchfahren. Und deshalb, ich bin dort angekommen und wollte da irgendwo parken. Und ich habe mich nur gewundert, weil alle Parkplätze waren rund um diese Turnieranlage gesperrt. Und ein Polizist kam dann sofort zu mir und gesagt, na, hier nicht, in dem und dem Zeitraum gesperrt. Und da beginnen gerade schon die großen Vorbereitungen eben für die Tour de France, die dort eben dann auch durchgehen wird. Und ich habe hier gerade dieses kleine Heftchen vor mir. das man beim Turnier in Baku ausgelegen hat, so ein kleines Turniermagazin. Und da steht auch nochmal, dass am Freitag, dem 30. Juni und am Samstag, dem 1. Juli mit Restriktionen bezüglich des Verkehrssituation aufgrund der Tour de France hiermit zu rechnen ist. Aber es wird eine Konkurrenzveranstaltung geben, denn das Finale in Baku wird natürlich am Samstag stattfinden. Und wer interessiert sich dann noch für die Tour de France?
Wer interessiert sich noch für die Tour de France? Du stellst die absolut richtigen Fragen. Aber um noch einmal gerade zurückzukommen, nächste Woche Karlsruhe.
Aus der Abteilung Tour de France und Karlsruhe. denn tatsächlich war ich auch mal in Karlsruhe, als die Tour de France stattgefunden hat. Ja, sehr spannende Geschichte. Das Turnier dort. Ich wäre gerne zum Finalwochenende vor Ort und steht auf jeden Fall auf der Liste.
Und wir werden uns spätestens nach Wimbledon dann auch wieder melden, wenn es heißt, wieder zur Challenger Corner, weil während Wimbledon werden wir natürlich fast täglich oder so täglich wie möglich dann unsere Dailies anbieten zum Turnier in Wimbledon. Das war die neue Ausgabe der Challenger Corner powered by Chip and Charge. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns Chip and Charge bei Twitter und bei Instagram. TennisTourTalk.com sollte auf jeden Fall in den Bookmarks mit dabei sein. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen mögt, weil euch das so gut gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns auch über finanzielle Zuwendung. Der Link zu allen Portalen bzw. auch zu Steady und zu PayPal ist in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.